BR Heimat lesen.
Willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Semhoff. Auch heute hören Sie wieder bayerische Literatur aus der Feder von Arthur Achleitner. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner. Und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner bekleidete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den wittelsbachischen und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisierte er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. Am 29. September 1927 starb er, 69-jährig, in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. Jetzt also weitere Geschichten aus den Bergen, geschrieben von Arthur Achleitner, gelesen von Christian Jungwirth. Ihnen dabei viel Vergnügen.
Zollpech. Der Vordereberlbauer in der Ramsau genießt den Ruf eines vortrefflichen Ökonomen. Er ist sparsam bis zur Grenze, wo der Geiz beginnt, pfiffig und versteht seinen Vorteil zu wahren. Hierzu muss einer überall herumhören, denken und schweigen, dann bringt das Leben Gewinn. Beim oberen Wirt haben am letzten Sonntag die Bauern nach dem Kirchgang davon gesprochen, dass drüben im Österreichischen jetzt gar so billig Schweine zu kaufen seien und zum nächsten Markttag nach Saalfelden behufs Einkaufes gewandert werden solle. So, denkt sich der Vordereberl, da muss ich doch auch über den Hirschspiegel hinüber ins Pinzgau, aber früher als die anderen. Richtig ist der Bauer schon am Freitag in Saalfelden zu Füßen des steinernen Meeres und horcht in den Wirtshäusern und Höfen nach den Preisen. Teuer sind dieselben nicht, das muss man sagen. Wenn er jetzt nur wüsste, ob die Preise morgen am Haupttag steigen oder die gleiche Lage beibehalten werden. Ein Pinzgauer von der Leonganger Gegend meint, wenn viel Käufer und wenig Zutrieb da seien, dann könnt's leicht sein, dass die Facken teuer werden. So gescheit ist natürlich der Vordereberl auch. Er weiß sogar noch mehr, dass nämlich bei großem Auftrieb und wenigen Käufern die Preise sinken. Und weil das Wetter umgeschlagen hat in ein richtiges Salzburger Tratschwetter mit Schmierlregen und Graupeln, so ist anzunehmen, dass sich mancher Bauer abhalten lässt, den weit entfernten Markt zu besuchen. Wäre also leicht möglich, dass morgen am Markttag mehr Facken als Bauer in Saalfelden sind, und das wäre dem Vordereberl recht. Er kauft daher heute noch nicht und sucht sich bei einem befreundeten Bauern eine notdürftige Unterkunft, denn Bargeld für das Übernachten in einem Wirtshause auszugeben, das kann kein Mensch von ihm verlangen. Ja, wenn der Mensch Glück hat, dann hat er es erst recht am Schweinemarkt. Ganz Saalfelden ist verwandelt in ein Chaos von Bauern und quietschenden und grunzenden Borstentieren. Aber der Schinkenträger sind mehr. Der Markt ist überstark befahren, die Preise billig. Mancher Bauer aus dem Gebirg, der mit Tagesgrauen aufgebrochen ist und nun durch Regen und Schneegestöber sein Schwein talwärts zum Markt getrieben hat, ist froh, dass ihm jetzt lästige Luder, um einen einigermaßen annehmbaren Preis loszuwerden. Denn bei diesem Hundewetter das Biest wieder in die Berge heimzutreiben, will keiner. Der Vordereberl hat gerade so einen Leonganger Bauern aufs Korn genommen und sich an ihn herangepirscht. »Ob er wohl der Nasswein ist, der Bauer vom Zutrieb?«, fragte der Vordereberl. Und der dumme Leonganger bejahte, indes zur Bekräftigung der Wahrheit das Wasser aus den Ärmeln der Lodenjoppe lief und vom Hut ein Sturzbächlein sich ergoss. »Geh, kauf mir mei Sau an«, animierte der Leonganger den Ramsauer. Aber zäh und kalt blieb der schlau berechnende Vordereberl. Er müsste die anderen Facken doch auch noch sehen, und die Sau wär doch etwas schwach. »Was, schwach? Du bist schwach im Hirn«, wetterte der ergrimmte Leonganger. »Schau die Prachtsau an, stark in die Knochen, gut gefuttert. Wenn die nicht 10 Facken wirft, na wirft's keine mehr.« Und nun begann das Feilschen um das in der Tat prächtige Mutterschwein, um welches es dem Vordereberl auch zu tun war. Aber seine Absicht verdeckte er meisterhaft durch systematisches Herabsetzen des Wertes. Und weil sich auch andere Bauern in den Handel mischten, so tat der Vordereberl, als wollte er verzichten. Jetzt reagierte aber der Leonganger. Er ließ etliche Gulden nach, nur damit er ins Trockene komme und das Vieh nicht wieder bergeinwärts treiben müsse. Der Vordereberl kommt wieder zurück. Jetzt könnte er das Schwein kaufen, denn das Stück ist mindestens 5 bis 6 Gulden unter Brüdern mehr wert. Aber pfiffig muss man sein. Er macht den Leonganger aufmerksam auf das bayerische Gesetz vom 26. März 1859 betreffend die Gewährleistung bei Viehveräußerungen. Zwar weiß der Vordereberl, dass dieses Gesetz wegen Perlsucht und Lungenseuche den Verkauf von Rindvieh betrifft, aber vielleicht kann man auch daraus Geld schlagen. Wenn der Vordereberl behauptet hätte, das Mutterschwein des Leongangers verstünde Arabisch und könne Bajonett fechten, der Pinzgauer hätte nicht erstaunter dreinschauen können, als über die Kunde, dass es für den Sauhandel ein eigenes bayerisches Gesetz gebe. Also setzt der Vordereberl, bereits selber nass werdend, dem völlig zum Auswinden wässrigen Leonganger auseinander, dass der Sauverkäufer dem bayerischen Käufer für die Gesundheit und Reinheit des verkauften Viehs garantieren müsse. Denn wenn beim Schlachten des Tieres sich etwaige Krankheiten offenbaren, wodurch das Fleisch minderwertig, ja, wenn gar nicht unverkäuflich wird, dann ist der Verkäufer haft- und ersatzpflichtig. Und die Regierung sieht genau darauf, dass die bayerischen Bauern nicht betrogen werden. Meiner Sau feit nixen. Soll kannst nicht wissen, wenn aber doch, na zahlst dir genug. Und zur Bekräftigung seiner gesetzerörternden Ausführungen verlangte der Vordereberl Adresse und Wohnort des Verkäufers wegen späterer gerichtlicher Regressansprüche, falls der bayerische Tierarzt nach dem Schlachten die Sau doch als ungesetzlich krank finden sollte. Was aufs Gericht auch noch wegen einer Sau? Kurz und gut, der Leonganger lässt noch einen Gulden nach, wenn der Ramsauer ihn von der Gewährleistung entbindet, und endlich werden sie einig. Der Vordereberl zieht eine Geldnote heraus. Natürlich kann der Pinzgauer nicht herausgeben, also wird zum Wechsel ins Wirtshaus gegangen. Der Ramsauer hat alle Ursache, über den Kauf vergnügt zu sein. Erstens ist die Sau um mehr als 6 Gulden mehr wert. Zweitens steht der österreichische Gulden auf miserabel in Mark. Also profitiert der Vordereberl ganz gewaltig in Adagio, wie der Bader von Saalfelden zu sagen pflegt. Drittens, und darum ist es dem Ramsauer hauptsächlich zu tun, profitiert er mit dem trächtigen Schwein ganz bedeutend an Zoll, indem für Schweine ein bayerischer Eingangszoll von 6 Mark pro Stück erlegt werden muss, während die noch im Mutterleib befindlichen Ferkel zollfrei eingehen. Das große Vergnügen des Bauern über den vorteilhaften Verkauf störte zunächst die Bemerkung eines anderen Bauern, dass der Vordereberl die trächtige Sau ja nicht über den Hirschspichel treiben solle, da die Vieheinfuhr beim dortigen bayerischen Zollamt verboten sei. »Ja, wir bringen neu die Sau auf den Umme, Tramsau«, fragte erstaunt und unwillig zugleich der Vordereberl. Er müsse über Melleck treiben, das dortige bayerische Zollamt sei berechtigt, Borstenvieh nach tierärztlicher Besichtigung und vorgeschriebener Verzollung einzulassen. Diese natürlich nur zum Bauernschinden erfundene Verfügung bedeutet für den Vordereberl und seine Sau einen Umweg von mehr als 5 Stunden. Dass die Pinzgauer noch darüber lachten und die Bayern verhöhnten wegen solcher Vorschriften, ärgerte den Vordereberl grimmig. Springgiftig aber wurde er durch die Bemerkung eines Pinzgauer Bauern, der trotz seiner 2 steirischen Wimmerln am Hals ziemlich deutlich zu sagen vermochte, der Vordereberl möge sich unterwegs nicht so lange aufhalten, sonst komme die Sau nicht mehr alleine über die Grenz. Aufs Hirn ist kein Ramsauer gefallen, also auch der Vorder-Eberl nicht. Und ziemlich rasch begriff er die Mahnung des Wimmelbauern, sich zu sputen, damit ihm sein Mutterschwein nicht auf der Straße ferkelt. Der Mahnung eingedenk und wohl auch aus angeborener Sparsamkeit ließ der Ramsauer alle Verlockungen, ein Viertel Roten zu trinken, unbeachtet. Er und das Mutterschwein watscheln also durch Weißbach, Lofer und Unken, wiewohl die Sau die Pinzgauer Heimat anscheinend schweren Herzens verlässt und immer langsamer im Schritt wird. Den Strick am rechten Hinterfuß der Pinzgauerin immer lockerer haltend, animiert der Vorder-Eberl sein Tier auf das Zärtlichste. Hutz, hutz, hutz! Und ein Stoßseufzer nach dem anderen drängt sich über seine Lippen. War die nur schon trinken, war! Und die sakrische Hitz dazu. Die Pinzgauerin bleibt grunzend öfter stehen. Sie wendet sich, als wollte sie den heimatlichen Stall noch einmal sehen. Dieses bei einer Sau doch nicht ganz berechtigte Heimweh macht dem Bauer ärgerlich und sein Stock saust energisch auf dem beborsteten Rücken. Vergeblich, von dem so beliebten Fackeltrab ist keine Rede. Mann und Tier kommen nur ganz langsam weiter. Endlich taucht das bayerische Zollamt Melleck auf. Jetzt noch ein Viertelstündchen und der Wimmerlbauer hat Unrecht. Es geht nur ein Schwein über die Grenze. Hö, Alte! Und wieder einige Hiebe, dass der Borstenrücken kracht. Von Zärtlichkeit keine Spur. Das Malefizvieh verdient auch keine mehr. Der Bauer schwitzt Zollblut vor Angst. Und richtig, kaum einen Büchsenschuss vorm Zollhaus tut sich das Schlackerwalzvieh nieder und hast das nicht gesehen, siehst es nicht auch, hat die Sau 8 prächtige Ferkel geworfen, mitten auf der Landstraße. Himmelkreuzzeiten! 8 österreichische Ferkel und bayerische hätten es werden sollen. Die Grenzer lachten aus vollem Halse, aber sie blieben unerbittlich. Der sparsame Bauer musste zahlen. Für die Sau 6 Mark und für die 8 Ferkel je 1 Mark. Macht 14 Mark. Der ganze Profit ist jetzt beim Teufel und das Sparen war umsonst. Wenn der Bauer das gewusst hätte, wäre die Hetzerei nicht notwendig gewesen und die Enthaltsamkeit in Lofer und Unken auch nicht. Und wer ist schuld an dieser Bauernschinderei? Nichts anderes als diese Malefiz-Zollgeschichten.
BR Heimat lesen.
Bestraftes Misstrauen. Herr Oberniedermeier, seines Zeichens ein ehrsamer Schneidermeister, leidet an einem Fehler. Er ist misstrauisch bis zum Exzess und verbittert sich und seiner Ehehälfte das infolge regelmäßig zahlender Kunden sonst angenehme Leben. Überall wittert er Bosheit und Schlechtigkeit und traut den Nebenmenschen alles, nur nichts Gutes zu. Das Quisque presumiter bonus donec probetur contrarium eines bei ihm wohnenden Studenten ließ er sich zunächst in malus umwandeln und legte dem lateinischen Spruche dann die deutsche Übersetzung unter: Wer in seiner Präsenzzeit ein Mal bekommen hat, traue niemand und probiere stets das Gegenteil. Nachts vor dem Schlafengehen pflegte Herr Oberniedermeier regelmäßig den Inhalt seiner Geldbörse sorgsam zu zählen und selber dann unter den Kopfpolster zu legen, wiewohl nur die eigene Gattin mit ihm den Schlafraum teilte. Und dass er das Haushaltungsgeld auf Heller und Pfennig verrechnet verlangt, versteht sich von selbst. Ein so hochgradig misstrauischer Mensch wie Herr O. geht nicht gern auf Reisen. Er meidet fremde Orte, die naturgemäß von fremden Leuten bewohnt sind, denen man nicht über den Weg trauen darf. Bleib im Lande und traue niemand. So vergingen wohl an 20 Jahre im ehrsamen Schneiderleben, als eines Tages ein Brief an Herrn O. gelangte, der wie eine Bombe einschlug, sodass vor Aufregung Herr O. einen halben Frack in die Hölle warf. Schreiber dieses Briefes ist ein im Lauf der Jahre vergessener Bruder, der als Frater in einem Kapuzinerkloster im Gebirge lebt und nach so langer Zeit sich plötzlich seines Bruders erinnerte und ihn mit Erlaubnis des Guardian zu einem Besuch im Kloster auf mehrere Tage einlud. Auf das erste Gefühl der Überraschung, dann der Freude über solch ehrende Einladung, folgte aber bald der Gedanke, was wohl der Bruder nach 20 schweigsamen Jahren jetzt von ihm will. Offenbar steckt da irgendetwas dahinter. Aber was? Das alte Misstrauen ist wieder wachgerufen. Aber da die Gattin und die engere Stammtischfreundschaft Herrn O. auf das Unschickliche solchen Misstrauens einem Kloster gegenüber aufmerksam machte und ihm so kräftig zuredete, die Reise als notwendige Erholung anzutreten, so kam es wirklich dazu, dass der Meister, das Geld zur Reise sorglich verwahrt, abdampfte. Der Empfang im Kloster war recht herzlich. Die Brüder fanden sich mit Hilfe des Fraters Pförtner und bestaunten die Veränderungen an sich gegenseitig. Der Pater Guardian war auch recht freundlich und forderte den Meister auf, es sich auf einige Tage im Kloster recht behaglich zu machen. Der Abend versammelte die Patres und Fratres zur Mahlzeit im Refektorium. Das Klosterbier war vorzüglich und kostenlos wie der ganze Aufenthalt. Der Meister tarte auf im Kreise der Klosterherren und besonders freute ihn die Einladung, morgen mit einigen Patres über die Grenze ins benachbarte Österreich zu fahren, wo ein Karpfenteich abgelassen wird, dessen Fischinhalt eine willkommene Bereicherung des Klostertisches angesichts der nahenden Fasttage bilden soll. Eine Fischpartie in Gesellschaft von vertrauenerweckenden Klosterbrüdern, das will Meister O. mit Vergnügen riskieren. Freilich heißt es mit dem Glockenschlag 9 Uhr abends nach strenger Klosterregel das Refektorium verlassen. Allein Frater Alexander, der wackere Bruder, hatte dem Meister einen Reservekrug auf die Zelle gebracht, wo die Brüder noch ein Stündchen still ihre Interna besprechen konnten. Dann aber heißt es ruhig zu Bette gehen. Für unseren Meister ist das nicht so einfach wie für die frommen Brüder. Erstens ist der Meister seit seiner Wanderschaft vor vielen, vielen Jahren wieder an einem fremden Ort. Zweitens in einer fremden Stube. Drittens soll er die Nacht in einem fremden Bett zubringen. Da heißt es vorsichtig sein. Zunächst untersucht der Meister das Bett und leuchtet unter dasselbe wegen, naja, es könnte doch jemand unter dem Bette liegen. Da ist also niemand. Das Fenster ist vergittert, Nebentüren existieren nicht, aber die Eingangstüre der Klosterzelle ist ohne Schloss. Heiliger Pankratius, das ist bedenklich. Herr O. hat an 15 Preußentaler bares Geld bei sich. Ein Vermögen also und eine unverschließbare Türe und der Meister ist wildfremd dazu. Schrecklich. Ist ein bodenloser Leichtsinn von seinem Bruder, ihm ein so gefährliches Lokal anzuweisen. Besorgt um Leib und Leben verrammelt der Meister die Türe so gut es geht mit dem Sessel und dem Betstuhl der Zelle. Seine Kleider legt er auf die Bettdecke, um sie ja gleich bei eintretender Gefahr zur Hand zu haben, und vorsichtig wie immer zählt er bei trübem Kerzenschein die Taler. Es stimmt noch alles, und flugs wandert die dicke Geldbörse unter das Kopfkissen. Dann pustet der Meister das Licht aus, die Nacht bricht an. Still ist es im weiten Kloster. Von ferne rauscht der Nachtwind im Walde, der Mond wirft sein Silberlicht in den Klostergarten und neugierig gucken seine Strahlen auch in die Klosterzellen. Mit einem Schrei des Entsetzens erwacht der Meister. Ein blutig roter Lichtstrahl erhellt seine Zelle. Kein Zweifel, es brennt. »Feuer, jo!« schreit er aus Leibeskräften und arbeitet sich rasch aus dem Bette, bebend vor Angst und Schrecken. Hastig sucht er nach den Kleidern, er findet sie nicht. Er tappt in seinem Entsetzen nach der Tür. Allmächtiger Gott, sie ist verbarrikadiert, versperrt. Er ist gefangen und es brennt das Kloster. Wie besessen heult der Meister das Schaurige Feuer durch die stille Nacht. Mit aller Anstrengung bringt er die Türe endlich frei und nur mit Hemd und Zipfelmütze bekleidet, stürmt er in den langen Klostergang, das ganze Kloster alarmierend. Schreckensbleich eilen die Brüder herbei. Der Ruf tönt überall, die Klosterglocke wimmert schon um Hilfe durch die Nacht. Der Guardian fragt fliegenden Atems den zähneklappernden Meister im Hemde, wo es brenne. Vor meinem Zimmer aus ist Brand zu sehen, stottert der Meister. Die Brüder laufen nach der fremden Zelle, in der ein Chaos von Bett und Kleiderzeug und Möbel durcheinander liegt, beleuchtet von blutrotem Scheine. Der Mond lacht still durch ein am Fenster angebranntes, rotes, gläsernes Heiligenbild. Mit der strengen Ermahnung, nun aber recht still sich zu verhalten, wird der Schneider ins Bett geschickt. Und unten an der Klosterpforte heißt der Pförtner die rasch erschienene dörfliche Feuerwehr wieder heimziehen. Die Matutine hat der Meister natürlich verschlafen, aber zum Frühstück im Refektorium ist er gewissenhaft erschienen. Unsicheren Gefühles zwar, ob nicht noch eine Strafpredigt nachfolgen werde für die Nachtalarmierung. Die Brüder kommen still und gemessen wie immer. Nur mustern sie mit leichtem Kopfneigen etwas maliziös den nächtlichen Ruhestörer. Doch keiner sagt etwas, bis auf den Guardian, der sich ähnlichen Spektakel im Kloster verbittet. Dann aber ist alles wieder gut und die Herren setzen sich zum Frühstück. Der nicht wenig weich und demütig gewordene Meister gelobt, Ruhe halten zu wollen und atmet wie von Zentnerlass befreit auf, dass die Geschichte so gnädig abgegangen ist. Aber da kommt als letzter zum Frühstück des Meisters Bruder, Frater Alexander, ins Refektorium, der nach respektvoller Begrüßung der Patres und des Klosteroberen auf den Meister zugeht und ihm seine Geldbörse mit den Worten überreicht: »Lieber Herr Bruder, beim Aufräumen deiner Zelle habe ich diese Geldbörse unter dem Kopfkissen gefunden. Die gehört wohl nur dir im ganzen Kloster.« Wieder machen die Patres ein maliziöses Gesicht und die Fratres kichern. Der Guardian aber meint mit vernehmlicher Stimme, es wäre doch weit besser gewesen, wenn der Herr Gast ohne die Befürchtung, in einem Kloster ausgeraubt zu werden, zu Bette gegangen wäre und still geschlafen hätte, statt das ganze Kloster und das nahe Dorf durch blinden Feuerlärm zu beunruhigen. Herr O. stottert eine recht unglücklich stilisierte Entschuldigung und bleibt wie mit Blut übergossen demütig auf seinem Wandplatz hocken. Von der Partie zum Karpfenteich hätte er sich jetzt recht gern gedrückt. Eigentlich wäre er am liebsten ohne Abschied aus dem Kloster verduftet, aber das geht doch nicht. Richtig. Punkt 9 Uhr steht die Kalesche vor der Klosterpforte. Der Guardian, der Klostervater, der Kooperator des nahen Dorfes und zuletzt der eingeladene Schneidermeister steigen ein und im raschen Trabe geht's der österreichischen Grenze zu. Vor dem schwarz-gelben Schlagbaum ertönt die Frage: »Nichts Mautbares?« Und lächelnd verneint der Guardian diese Frage. Der Zöllner salutiert, die Gesellschaft ist auf K und K-Boten. Ein Karpfendiner mit Österreicher weinen. Herr Oberniedermeier ist selig. Prachtvolle Karpfen in allen Nuancen, blau, gebacken und in schwarzer Soße und spottbillig. 3 Karpfen mit zusammen 40 Pfund im Gewicht lässt sich Herr O. sofort hübsch in Blätter eingewickelt reservieren, weil der Herr Guardian sagte, die Fische hielten bis zum Kloster den Transport auf diese Art aus und daheim könne Herr O. seine Prachtkarpfen sofort in eine Lage setzen. Vom Rusterausbruch will sich der Meister 1,5 Dutzend Flaschen mitnehmen. Und weil das österreichische Kaisermehl so gut und billig ist, wird er einen Viertelzentner mit heimbringen. Und die bayerische Grenzmaut? »Na, die Herren werden mich wohl nicht verraten«, stottert Herr O. Der Guardian aber sagt trocken, »das Verraten ist unsere Sache nicht, aber das Lügen auch nicht. Das Kloster verzollt, was zu verzollen ist, morgen beim Transport regelrecht.« Jetzt weiß der Meister so viel wie gar nichts. Soll er schwärzen oder nicht? Eine weitere Flasche Ruster gibt ihm den Mut zur Tat. Er praktiziert das Mehl unter den Wagensitz, neben die nach Wasser lechzenden Karpfen, und die Flaschen süßen Weine steckt er in die Taschen von Rock und Paletot. Ganz fidel wird die Rückreise angetreten, der Klosterbedarf an Fischen ist gedeckt und morgen wird in großen Zubern das Heer der österreichischen Karpfen nach Bayern transportiert werden. Den österreichischen Mauter geht jetzt die Gesellschaft nichts mehr an, aber dafür steht an der bayerischen Grenze der Beamte vom Tagesdienst. »Nichts Zollbares, meine Herren?« »Dem Schneider wird spül.« »Gewiss«, ruft der hochwürdige Pater Guardian lächelnd, »unser Gast hat einen Viertelzentner Kaisermehl, 6 Flaschen Ruster und 3 prachtvolle Karpfen.« Der Schneider ist dem Tode nahe und schwitzt schier Blut vor Angst. »So, so«, sagt der Grenzer und lacht vergnügt, »Hochwürden scherzen nicht übel. Wenn jemand Kaisermehl hat, so soll er's heraus zur Zollwaage bringen.« »Nein, Herr Aufseher, das können Sie von mir nicht verlangen«, ruft der mit den Augen zwinkernde Guardian aus dem Wagen. Hilft nichts, das Kaisermehl muss zu mir herein. Ich trage es nicht hinaus, denn ich habe es nicht, habe überhaupt nichts Zollbares, nicht einmal Schnupftabak. Weiß schon, Hochwürden möchten gerne mich stimmen, aber auf den Leim gehe ich nicht. Guten Abend, meine Herren, fertig. Ein Hieb des Kutschers auf die Pferde und hurtig rollt das Gefährt dem Kloster zu. Totenbleich stöhnt und seufzt der Schneider, ein Ach nach dem anderen. Er hat Tantalus Qualen der Angst ausgestanden. »So, Herr O., sagte der Herr Guardian, das war die Revanche für den Alarm in der Nacht. Ich glaube, Sie haben Angst genug ausgestanden an der Maut.« Herr O. ließ Fische, Wein und Kaisermehl im Kloster und reiste noch am selben Abend mit der Bahn heim. Ihm war übel geworden, und das geschwärzte Zeug hätte er um alle Schätze Indiens nicht mit heimgenommen. Er fürchtete, von der Grenzwache bis in seine Werkstatt verfolgt zu werden. Sein Misstrauen aber war noch größer geworden. Nach seiner Auffassung hat ihn auch der hochwürdige Guardian getäuscht durch Verrat seiner geschmuggelten Ware. Also selbst im Kloster und vor Klosterherren ist man nicht sicher. Nun aber wird in diesem Leben nicht mehr gereist. Punktum.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.